was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR.
Es ist Sonntag, 20 Uhr und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute beginnen wir die Folge wieder mit einem Trigger-Hinweis und zwar geht es um einen Mord. Es geht um Gewalt gegen Frauen und um Gewalt gegen ältere Menschen und wir haben einen sehr grausamen Tatverlauf. Das heißt also, wenn ihr damit ein Problem habt, skippt bitte die Folge und hört das nächste Mal wieder rein, wenn es vielleicht um nicht so eine grausame Tat geht. Gehen wir zusammen zurück ins Jahr 2019. Zu Beginn des Jahres im Januar wird in einem Jenaer Wohnhaus im Kellerabteil einer älteren Dame eine sehr grausige Entdeckung gemacht. Es ist ihre Leiche, die eingepfercht in einem Koffer ist. Und die Vorgeschichte zu diesem grausamen Mord möchte ich euch gerne vorstellen. Und zwar geht es um den Mord an der 87-jährigen Ursel, die eine Frau war, die sehr gerne lachte und sehr gerne unter Menschen war. Auch in dem Alter von 87 hat sie deswegen noch als Küchenhilfe in einem Restaurant in Jena gearbeitet. Aber dann verschwindet sie. Und ihr Verschwinden hat einen sehr, sehr traurigen Hintergrund. Denn die Tat schockiert nicht nur Jena. Ein 24-jähriger Afghane soll seine 87-jährige Nachbarin Ursel ermordet haben in einem Wohnblock in der Max-Stiegbeck-Straße in Jena. Winsela geschah diese schreckliche Tat. Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Der Afghane, um den es geht, heißt Mohammed A. und ist im Jahr 2011 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen und hat seit diesem Zeitpunkt überwiegend von Hartz IV gelebt. Trotz eines abgelehnten Asylantrags erhielt er 2016 eine Aufenthaltserlaubnis. Der Grund hierfür ist, dass ein Psychiater ihm eine posttraumatische Belastungsstörung bescheinigt hat, die hervorgerufen wird durch einen Krieg in seiner Heimat. Muss natürlich dazu sehen, in Afghanistan war zu diesem Zeitpunkt Krieg und posttraumatische Belastungsstörungen durch ein Kriegsereignis sind nicht ungewöhnlich. Man muss aber ebenfalls dazu sagen, dass Mohammed A. schon der Polizei mehrfach aufgefallen ist, immer wieder wegen Delikten wie Betrugs, Beleidigung, Bedrohung oder auch Erschleichen von Leistungen. Erschleichen von Leistungen kann im Übrigen hier sowohl das Erschleichen von kostenlosen Bahnkarten sein oder auch Erschleichen von Leistungen im Sinne von Hartz IV-Betrug. Nur damit man das mal so ein bisschen spezifiziert hat. Seit 2014 hat er in dem Mehrfamilienhaus in Jena gelebt, das in der Max-Stiegbeck-Straße stand oder auch heute noch steht, wo er zu seiner 87-jährigen Nachbarin eine gute Beziehung gepflegt haben soll. Die Rentnerin hat ihn auch immer wieder mit kleineren Geldbeträgen unterstützt. Allerdings soll es im November 2018 zum großen Streit gekommen sein, denn er wollte von der Rentnerin 7.000 Euro haben. Diese hatte diese Summe aber abgelehnt, weil sie ihm die Geschichte, dass seine Mutter in Afghanistan verstorben ist, nicht geglaubt hat und deswegen auch nicht bereit war, diese große Summe ihm zu leihen. Nach späteren Ermittlungen soll der Nachbar das Opfer, also die 87-jährige Rentnerin, wegen Habgier und zum Ermöglichen weiterer Straftaten ermordet haben. Es ist nämlich so gewesen, dass nachdem er die Dame umgebracht hatte, der Mohammed A. versucht hat, sich selbst eine Überweisung auszustellen. Allerdings ist die Überweisung durch eine Bankmitarbeiterin verhindert worden, weil sie an der Unterschrift gezweifelt hat. Es hat sich nämlich nicht um das Konto der Rentnerin gehandelt, die eine Überweisung getätigt hat, sondern um das Konto des Enkels, über das sie nur eine Verfügungsgewalt hatte. Und die Tochter der Seniorin ging nach dem Anruf der Bank dann zur Polizei, weil sie das sehr komisch fand, dass ihre Mutter vom Konto ihres Sohnes Geld überweisen wollte. Das war für sie unlogisch. Und aufgrund dessen ist dann die Ermittlung ins Laufen gekommen, dass eben die Seniorin als vermisst gemeldet wurde. Man hat erst ihre Wohnung auf den Kopf gestellt, da hat man sie nicht gefunden. Und dann ist man in den Kellerabteil gegangen. Und dort hat man dann die Leiche der Frau in einem Rollkoffer gefunden. Und sofort hat die Auffindesituation für ein Gewaltverbrechen gesprochen und der Leichnam ist dann zur Gerichtsmedizin Jena zur Sektion gebracht worden. Man muss dazu sagen, die Ermittler haben in diesem Kellerabteil sich über die Schwere des Koffers vor allen Dingen gewundert und haben dann wirklich den Koffer ganz langsam geöffnet und haben eben beim Öffnen des Koffers nicht nur Kleidung gesehen, sondern auch Haare und Finger. Also eine sehr unschöne Auffindesituation. Und sehr schnell wird innerhalb der Ermittlungen klar, dass der Nachbar Mohammed A. für die Tat verantwortlich sein könnte. Es wird nach ihm auch kurzfristig gefahndet. Er wird dann am Tag nach dem Leichenfund zur Fahndung ausgeschrieben und wird gegen 14 Uhr am Einkaufszentrum in Erfurt festgenommen. Seitdem hat er dann in Untersuchungshaft gesessen, also seit Januar 2019. Die Anklage wirft dem 24-Jährigen vor, seine Wohnungsnachbarin im Januar aus Habgier erschlagen zu haben. Die Leiche wurde 2 Tage später in einem Rollkoffer in der Kellerbox der Frau gefunden. Der Angeklagte sitzt seit Januar 2019 in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft soll er mit stumpfer, massiver Gewalt gegen den Kopf, Hals und Brustkorb sowie mit weiteren Körperteilen der Frau vorangegangen sein und ihr eine Stichverletzung am Bein zugefügt haben. Nach dem Tod der Rentnerin soll er dann mit einer gefälschten Überweisung versucht haben, an 7.000 Euro vom Konto der Frau zu gelangen. Aber eine Bankangestellte stellte Ungereimtheiten bei der Überweisung fest und somit wurde die Überweisung nicht ausgeführt. Zum Prozessauftakt hat sich der Angeklagte nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Zum Prozessauftakt stellt die Verteidigerin Stefanie Biewald den Antrag, dass der Dolmetscher allgemein nicht vereidigt sei und deswegen abzulehnen sei. Das Gericht lehnt den Antrag jedoch ab, weil der Dolmetscher sehr erfahren sei und Verständigungsschwierigkeiten zwischen dem Angeklagten und dem Dolmetscher nicht erkennbar wären. Später im Prozess wird dann der Angeklagte aussagen, er sei seit längerem von einem Landsmann bedroht worden. Am Tattag soll sein Landsmann mit weiteren Männern in seiner Wohnung gewesen sein. Dort sei er gerade im Gespräch mit der Nachbarin gewesen. Als sie die Wohnung verlassen habe der Mann sie am Arme und Hals gepackt und zu Boden gebracht. Später habe er helfen müssen, den in einen Koffer gestopften Körper nach unten zu tragen, sagt der Angeklagte. Auf seine Situation angesprochen, erklärt der Angeklagte selbst, er wäre vor fast 22 Jahren in Afghanistan geboren worden und seit 2011 in Deutschland. Er habe sich von einem Landsmann 10.000 Euro geliehen, um seiner kranken Mutter in Afghanistan zu helfen. Der habe dafür Gegenleistungen wie Dienste als Drogenkurier verlangt und ihm Konsequenzen angedroht, sollte er sich widersetzen. Das sei auch der Grund gewesen, warum er nach dem Tod seiner Nachbarin nicht zur Polizei gegangen sei, erklärte der Angeklagte. Stattdessen habe er bei einem Bekannten Zuflucht gesucht und war schließlich von der Polizei dann in Erfurt vor diesem Einkaufszentrum festgenommen worden. Als erster Zeuge im Verfahren sagt ein Kriminaloberkommissar aus. Demnach stand bereits der Angeklagte im Fokus, als die Leiche noch nicht mehr aufgefunden war. Hintergrund war der vorliegende Überweisungsträger. Ein Bereitschaftsrichter bestätigte, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war. Er hatte das in den lokalen Medien gehört. Eine Mobilfunkordnung ergab, dass sich der Mann im Raum Erfurt aufhielt. Am Folgetag klickten dort, wie gesagt, schon die Handschellen. Die kriminaltechnische Auswertung der Handschrift auf dem Überweisungsformular ergab, dass die Unterschrift der Ursel vom Angeklagten nachgemacht worden sei. Videoaufnahmen der Bankfiliale zeigten zudem, dass er den Vordruck wenige Stunden nach der Tat in den Briefkasten des Geldinstituts eingeworfen hätte. Zudem bewies die Funkzellenanalyse, dass er zum Tatzeitpunkt mit seinem Handy am Ort des Tötungsverbrechens eingeloggt war. Und auch die Obduktion des Mordopfers hielt leider schreckliche Details bereit. Die im Januar 2019 in Jena getötete Rentnerin habe laut Expertengutachten infolge stumpfer Gewalt gegen ihren Hals einen Erstickungstod erlitten. Darauf deuten zahlreiche Verletzungen hin, die bei der Obduktion des Leichnams entdeckt wurden, wie an schildert die Direktorin des Jena-Instituts für Rechtsmedizin, Gitta Mahl, am Freitag im Mordprozess am Landgericht Gera. Zudem sei ein Schal mindestens 4-mal um den Kopf der 87-Jährigen geschlungen worden. Dadurch seien Nase und Mund verschlossen gewesen. Die Obduktion habe neben einem Stich zahlreiche weitere Verletzungen ergeben, die auf Gewalt hindeuteten. So stieß die Gerichtsmedizinerin auf mehr Rippenbrüche sowie einen Bruch an der Halswirbelsäule. Der könnte allerdings auch entstanden sein, als man die sterbende oder schon tote Frau mit Gewalt in den Koffer gesteckt hatte, erklärte die Gerichtsgutachterin. Belastend für Mohammed A. waren außerdem Fingerabdrücke, Faserspuren und Genmaterial. So fanden Ermittler DNA-Spuren des Angeklagten am Körper des Opfers, im Inneren des Rollkoffers sowie am Bettbezug, in das der Leichnam eingewickelt worden war. Genspuren der Rentnerin wiederum entdeckte die Gerichtsmediziner an der Jacke von Mohammed A. an dessen Turnschuhen der Marke New Balance. Und im Urteil wird es dann heißen, dass Mohammed A. wegen Mordes an der Nachbarin zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Nach Überzeugung des Gerichtes hat Mohammed A. die 87-jährige Ursel getötet, um an ihr Geld zu kommen. Sie war eine seiner Nachbarinnen in dem sanierten DDR-Plattenbau im Jenaer Stadtteil Winzerlar. Die rüstige Seniorin, die noch bis ins hohe Alter als Küchenhilfe im Restaurant arbeitete, hatte den Flüchtling finanziell immer wieder unterstützt. Sie steckte ihm immer wieder kleine Geldbeträge zu, mal 50 Euro, mal 100 Euro. Diese Hilfe reichte Mohammed allerdings nicht aus. Am 10. Januar 2019 ermordete er die Rentnerin und versteckte ihre Leiche in einem Rollkoffer, den er im Keller des Hauses deponierte. Die Rentnerin starb durch massive Gewalt gegen Kopf, Hals, Brust, Arme und Beine. Zudem stach ihr der Täter ein Messer tief in den linken Oberschenkel. Die Seniorin sei qualvoll erstickt, ihr Todeskampf habe mindestens 3 Minuten gedauert, sagt der Vorsitzende Richter Uwe Thonhof zur Begründung des Urteils. Zudem habe der Afghane massiv auf den Hals, Kopf und Brustkorb der Frau eingewirkt. Ihre Mutter ist am 10. Januar 2009 eines furchtbaren Todes gestorben, konstatiert der Richter und sprach den Angehörigen abermals sein Beileid aus. Nach der Gewalttat hat der Afghane die Leiche in den Koffer gepackt, verschnürt im Keller versteckt. Dessen sind sich die Richter nach nicht mal 20 Verhandlungstagen sicher. Bei ihrem Urteil stützen sie sich auf zahlreiche Indizien. Der Angeklagte selbst hatte die Tat bis zuletzt bestritten und will Opfer eines Komplotts geworden sein. Der Richter verwies allerdings auf eine Reihe von DNA- und Faserspuren des Angeklagten, die man an der Leiche und an ihrem Körper und ihrer Kleidung gefunden hätte. Besonders intensiv wurde auch ein Stück eines Fingernagels mit der DNA des Angeklagten untersucht. Es war in der Achselhöhle der Toten gefunden worden. Zudem wurden neben den ganzen DNA- und Faserspuren auch noch Funkzellendaten und weitere Zeugenaussagen herangezogen. In seiner Urteilsbegründung verwies der Kammervorsitzende Thondorf überdies auf belastende Indizien im Mobiltelefon des Angeklagten. So hatte Mohammed A. kurz nach der Tat im Internet gezielt Begriffe wie Todesstrafe, Raubmord, Freiheitsstrafe, lebenslange Freiheitsstrafe oder dauernde Haft gesucht. Doch warum riss der unbekleidete Jugendliche, der 2011 nach Deutschland gekommen war, die Senioren so brutal aus ihrem Leben? Es ging um die grenzenlose Gier nach Geld, konstatierte Thondorf. Zudem hatte er schon eine andere Hausbewohnerin in dem Haus in Jena um rund 14.000 Euro betrogen. Dabei hätten sich die Senioren um ihn gekümmert, ihm nicht nur Geld geliehen, sondern auch Essen gekocht. Nach dem Mord an der 87-jährigen Frau hatte der junge Mann zudem versucht, per gefälschter Überweisung 7.000 Euro von einem von ihr verwalteten Konto für sich abzuzweigen. Doch eine Bankangestellte war stutzig geworden und hatte so die Polizei rasch auf seine Spur gebracht. Der Richter zeigte sich entsetzt über dieses skrupellose Verhalten, auch nach dem Tod der Senioren. So einen Fall wie diesen haben wir hier noch nicht gehabt, wird er zitiert. Zum ersten Mal, seit er den Vorsitz der Schwurgerichtskammer 2015 übernommen habe, hätte er einen solchen Fall erlebt, und hätte auch daher die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist somit so gut wie ausgeschlossen. Mit dem Urteil folgt die Kammer den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung dagegen hatte einen Freispruch gefordert. Es sei zudem noch offen, wo die Frau zu Tode gekommen sei, wann und wie und auch warum. Hatte der Rechtsanwalt Ulf Weinhold seine Position begründet. Seine Kollegin Stefanie Biewald hatte zudem in Zweifel gezogen, dass die Kammer überhaupt für den Fall zuständig sei. Hintergrund sind unterschiedliche Angaben zum Alter des Angeklagten. Aus ihrer Sicht hätte der Prozess vor einer Jugendkammer geführt werden müssen. Den Einwand ließ der Richter jedoch nicht gelten und verwies auf umfangreiche Untersuchungen zum Alter des Mannes. Er sei bei der Tatbegehung auf jeden Fall älter als 21 Jahre alt gewesen. Von Reue kann man bei dem Angeklagten auch bei der Verkündung des Urteils nicht sprechen. Er hat das Urteil nur stoisch verfolgt. Zudem hat er in seinem Schlusswort lautstark seine Unschuld beteuert. Ich werde beweisen, dass ich nicht der Mörder bin und reingelegt wurde, hat er aufgebracht in seinem letzten Wort verlauten lassen. Der Staatsanwaltschaft warf er vor, den wahren Täter zu kennen. Er hatte im Prozess einen anderen Mann des Mordes an der Rentnerin bezichtigt, zu Unrecht, wie der Richter befand. Zudem konstatierte der Richter in seiner Urteilsbegründung, dass die Bezichtigung eines anderen eine reine Schutzbehauptung des Angeklagten sei. Folgen dieser Falschbezichtigung war jedoch, dass das Gericht diese Falschbezichtigung zum Anlass nahm, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Hinzu kam, dass Mohammed A. das Opfer vor seinem Tod massiv verletzt hatte und die Rentnerin einen sehr qualvollen Erstickungstod erlitten hat, der mehr als 3 Minuten gedauert hatte. Das hatte die Gerichtsmedizinerin festgestellt. Der Anwalt der Angehörigen hat nach dem Urteil erleichtert gewirkt. Die Angehörigen von der 87-jährigen Seniorin leiden bis heute schwer unter dem Geschehen, sagte er. Die Tochter und der Sohn des Opfers traten im Prozess als Nebenkläger auf und mussten immer wieder um Fassung ringen. Der Anwalt der Nebenklage Stefan Rochlitz sprach gegenüber Focus Online von einem folgerichtigen Urteil. Es bestünde kein vernünftiger Zweifel daran, dass der Angeklagte der Täter ist. Die Familie der Senioren habe das Urteil erleichtert aufgenommen, weil nun ein weiterer Schlussstrich gezogen ist und die Trauerarbeit eine neue Qualität gewonnen hat. Gleichwohl sei damit zu rechnen, dass die Verteidigung von Mohammed A. Revision einlegen wird. Bis zur Rechtskraft des Urteils werde deshalb im günstigsten Fall noch mehr als ein Jahr vergehen. Und auch der Nebenklägeranwalt sollte Recht behalten, denn der Bundesgerichtshof hat das Urteil am 14.10.2020 bestätigt. Im Aktenzeichen 2 STR 270 aus 20 zum Urteil vom Landgericht Gera sagt der Bundesgerichtshof, dass der Afghane zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden sei. Er habe eine Rentnerin ersticken lassen, ihren Leichnam in einen Koffer gezwängt und diesen dann im Keller des Wohnhauses versteckt. Aus der Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs Nummer 133 aus 2020 vom 2. November 2020 ergibt sich. Das Landgericht Gera hatte den Angeklagten wegen Mordes und wegen versuchten Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Nach der Feststellung des Landgerichtes wirkt der aus Afghanistan stammende und zur Tatzeit mindestens 21 Jahre alte Angeklagte am 10.01.2019 auf seine 87-jährige Nachbarin in deren Wohnung in Jena mit massiver, stumpfer Gewalt ein und führte daher vorsätzlich ihren Erstickungstod herbei. Er handelte aus Habgier und in der Absicht, eine andere Straftat zu ermöglichen. Unter Verwendung der persönlichen Daten des Tatopfers versucht er, ein Mobiltelefon zu bestellen und mittels eines gefälschten Bankformulars die Überweisung von 7.000 Euro zu sich selbst zu veranlassen. Den Leichnam verbrachte er, verstaut in einem Reisekoffer, in den Kellerverschlag des Wohnanwesens. Der Bundesgerichtshof hat die auf die Sachrüge und Verfahrensbeanstandung gestützte Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen. Das Urteil des Landgerichts Jena ist damit rechtskräftig. Das heißt also lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Ich habe diesen Fall nicht ausgewählt, weil es hier darum geht, dass ein Afghane eine Rentnerin erschlagen hat. Sondern ich habe diesen Fall gewählt, weil ich die Begehung der Tat ganz grausam finde. Ich habe diesen Fall damals gelesen. Er war damals aber noch nie rechtskräftig. Und ich habe jetzt aber den aufgenommen, weil ich gesehen habe, dass der BGH, ich muss dazu sagen, ich verfolge nicht immer, was der BGH rausgibt, weil da kommen ganz viele Pressemitteilungen innerhalb eines Jahres. Aber ich habe dann gesehen, dass der BGH, also der Bundesgerichtshof, das Urteil bestätigt hat. Das heißt, es ist rechtskräftig. Also kann ich euch diesen Fall jetzt vorstellen. Und das habe ich hiermit getan. Das war jetzt mal ein anderer Fall, eine andere Art von Fall. Diese Konstellation hatten wir noch nicht. Ich dachte mir aber, wir können die heute mal aufgreifen, weil sie einfach gut passt. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Bleibt bitte sicher, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!